Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen mit euch zusammen ein Wort zu betrachten. Jeder, der dieses Wort schon mal gelesen hat, weiß, es wird schwierig. Es wird ganz schwierig. Und bevor ich in das Wort einsteige, möchte ich in unserer gemeinsamen Sache was sagen. Ihr wisst ja, dass ich jeden Montag im Bauwagen bin und da möchte ich euch sehr herzlich als Gemeinde bitten, dass ihr für uns betet. Warum? Corona hat vieles Gutes gebracht, auch vieles Schlechtes. Wir haben jetzt Besucher, die, wisst ihr, so überall was abschöpfen. Im Prinzip sind sie weder süchtig, sie haben auch ein Haus, aber sie haben eine Quelle entdeckt, wo man einfach mal was abknüpfen kann. Ja? Das ist aber eigentlich nicht unsere Sache. In unserer Sache, wir wollen gerne die Leute erreichen, die mit Sucht zu tun haben. Oder einfach auf der Straße am Rand leben. Aber betet für uns, dass wir sehr freundlich bleiben. So diese christlichen Gedanken trotzdem weitergeben. Aber doch klare Texte sprechen. Ja, Leute, geht nach Hause. Unsere Tür ist natürlich für jeden geöffnet, ein Kaffee, aber nicht darüber hinaus. Für die Leute, die gerade nur beim Abschöpfen sind. Und meine Bitte an euch ist, betet für uns, dass wir wirklich immer noch freundlich bleiben. Das ist manchmal ziemlich schwierig. Ich sage es deshalb, weil es hier an direkter Front einen Kampf gibt. Du kämpfst mit dir selbst. Du weißt eigentlich, ja, das geht ja nicht darum, dass wir um Wasser bangen, sondern es geht darum, dass wir gezielt bestimmte Gruppe erreichen wollen. Und mit denen wollen wir ja Kontakt haben. Also nehmt das bitte mit in eure Gebetsversammlung. Das heißt, wenn ihr zu Hause seid, betet, betet für uns, dass wir immer wieder freundlich bleiben. Das ist so meine Bitte, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gesagt, Herr, der Kampf ist da, aber wie bleibe ich freundlich, wenn ich weiß, und Sie, es ist ja auch so, dass diese Leute reden ja auch und verbreiten auch ungute Sachen. Ne? Sie beginnen zu diskutieren, dass die anderen doch so und so sind. Aber das ist doch nicht unser primäres Evangelium. Unser Evangelium ist, Jesus ist gekommen, gelitten und auferstanden. Das wollen wir auch so rüberbringen. Und nun lasst uns zu unserem Text kommen. Ich hoffe, dass ihr schon die Bibel aufgeschlagen habt. Timotheusbrief, Kapitel 6, ich lese ab Vers 11. Du aber, Gottesmensch, flehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher uns welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der selige und alleingewaltige, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, denn kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass die nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf das unsichtbare Reichtum, unsichere Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln aus gutem Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche lose Geschwätz und das Gezänk der falschen sogenannten Erkenntnis, zu der sich einige bekannt haben und Sinn von Glauben abkehrt. Die Gnade sei mit euch. Das Thema, über das ich sprechen möchte, heißt: Kämpfe den guten Kampf. Ich werde den gesamten Text heute nicht auslegen. Denn zum Beispiel sich vom Reichtum nicht beeinflussen zu lassen, gehört auch zu einem guten Kampf. Und sich von unnötigen Geschwätz, die da meinen, sie haben die Erkenntnis gepachtet, gehört auch zu einem guten Kampf. Für die Leute, die meinen, sie haben schon die Weisheit tatsächlich in sich, möchte ich drei Dinge sagen. Ein guter Philosoph, der vor Christus lebte, sagte einmal: Ich weiß, dass ich nichts weiß, sagte Sokrates. Je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß, das sagte Einstein. Und jetzt werde ich biblisch. Paulus sagte: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Und dies sagte ein Mann, der tatsächlich die beste Schule damaliger Zeit besucht hat. Wir lesen in der Schrift, dass er zu Füßen Gamaliels ausgebildet war. Im Prinzip, er war der Beste von den Pharisäern. Aber seine Erkenntnis, hat er gesagt, taugt nichts. Warum? Ist doch ganz klar, warum. Weil er in seiner ganzen Weisheit, in seinem Wissen, Jesus nicht erkannt hat. Und da sollten wir, als diejenigen, die viel auch lesen, viel studieren und sich mit vielen Sachen beschäftigen, wissen: Alles nutzt nicht, wenn wir Jesus in dem Ganzen nicht erkennen. Heute Morgen, ihr habt schon gemerkt, ich habe vom Vers 11 gelesen, obwohl mein Text von mit 12 beginnen soll. Aber ich muss mit Vers 11 beginnen. Warum? Weil es hier um einen Kampf geht. Es geht hier um einen Kampf, der eigentlich beschrieben wird auf Tod und Leben. Weil dieses Wort, was wir mit Kampf oder Kämpfen übersetzen, im Urtext bedeutet, aufs Ganze geben bis zum letzten Tropfen Blut. Und das ist etwas anderes. Und wisst ihr, wenn ein Mensch zu einem Kampf genötigt wird oder ermutigt wird, dass er kämpfen soll, er muss unbedingt wissen, zu wem er gehört. Und deswegen muss man mit Vers 11 beginnen. Und der Vers 11 beginnt ganz einfach. Du, Mann Gottes, sagen andere Übersetzungen. Und hier ist der genaue Ausdruck. Du, Mann Gottes. Er sieht, als dieser Ausdruck, du, Mann Gottes, ist ein Titel. Eine Zugehörigkeitsbeschreibung. Du bist nicht irgendwer. Du bist der Mann Gottes, der im Namen Gottes spricht, der den Namen Gottes anruft. Das lernen wir aus dem Alten Testament. Der Mann Gottes, oder dieser Titel wurde auf Mose bezogen. Der Mann Gottes segnete uns, steht geschrieben in 5. Mose. Und dann merken wir, hier haben wir mit etwas zu tun, wo wir zugehören. Und diese Botschaft, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ist eindeutig gerichtet an Menschen, die zu einem Heer gehören. Wisst ihr, was das Neue Testament sagt? Das Neue Testament sagt über diese Leute sehr einfach. Das Neue Testament sagt, jedes Mal, wenn in dem Brief liest, da steht geschrieben, an die Heiligen, merkt ihr, wie diese Leute genannt werden? Diese Leute werden Heilige bezeichnet. Heilige bedeutet Herausgerufene. Herausgerufene für einen bestimmten Zweck. Und da merken wir, du als Kind Gottes, du bist herausgerufen. Petrus formuliert es einmal so. Ihr aber seid, Petrusbrief Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, der heilige Mann, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis in das wunderbare Licht. Und Vers 10, die er einst nicht sein Volk war, nun aber Gottes Volk. Merkt ihr? Und das ist der Vorsatz, bevor wir überhaupt einen Kampf aufnehmen. Wir müssen wissen, wer wir sind, zu wem wir gehören. Das gilt nicht natürlich für die Christen allein, das gilt auch, wenn wir in einer Firma eingestellt sind. Wir müssen wissen, wofür wir arbeiten. Für wen wir arbeiten. Du kannst doch nicht in Zwiespalt leben, wenn du eine Arbeit verrichten musst, die tatsächlich dir nur wehtut. Das funktioniert nicht. Du gehst kaputt. Also, ihr merkt, wenn wir Kampf führen sollen, dann muss man wissen, wo man hingehört. Dann muss man wissen, auf welcher Seite man steht. Ich weiß, dass gerade in Deutschland zurzeit sind die Leute sehr müde geworden. Und ich bin der Meinung, dass wir manchmal an der falschen Seite kämpfen. Die Erfahrung habe ich sehr oft gemacht. Ich habe auch manchmal Dinge gesagt und gekämpft für etwas, wo ich, nachdem das Ganze vorbei war, 5 Minuten nur nachgedacht habe und dann habe ich gesagt, alles Dinif, das ist doch nichts. Da musstest du nicht mal den Mund aufmachen. Geht's euch nicht so manchmal? Ist doch so, ne? Wenn man in diesem Kampf drinsteckt, dann meint man, das Richtige ergriffen zu haben. 5 Minuten später, nachdem man nachgedacht hat, sagt man, lieber den Mund gehalten. Und das ist Fakt. Das erleben wir doch oft. Und ich muss jetzt noch ein bisschen an dieser Stelle erweitern. Was sind die Kennzeichen eines guten Kämpfers? Woran erkennt man einen Kämpfer, der Gutes denkt und mit guter Sache tatsächlich in der Hand kämpft? Unser Text sagt ganz einfach, der Mann Gottes kennt, erkennt man, wovon er flieht. Das kennen wir aus dem Sport. Ne? Ich habe mal die Tour de France, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, mal beobachtet. Und ich war verwundert, wie diese Männer ihr alles umgestellt haben. Aber wirklich alles. Sie haben die Familie verlassen. Ihr Essensplan war rationalisiert. Nein, nicht um Kalorien. Ich habe mich gewundert, dass dieser Mann 8000 Kalorien am Abend essen musste. Und bis zu 11000 Kalorien verbraucht er auf einen Sprint. Hallo? Da merken wir, dass Menschen, die wirklich auf etwas ausgerichtet sind, ein Ziel haben. Ja, und diese Kämpfer, die fliehen das. Die leiden Entbehrung. Unser Text, ich will gar nicht die gesamte Bibel hier aufschlagen, unser Text, unser Kontext sagt, diese Männer fliehen von ganz bestimmten Sachen. Das hat voriges Mal Matthias schon angedeutet. Das ist der Reichtum, das ist der Geiz. Vor ungefähr so 15 Jahren habe ich mit diesem Thema Mensch und Geiz beschäftigt. Und ich habe festgestellt, Geiz ist etwas, was wir wie ein Lebensmotto, ein Lebensstil betrachten müssen. Der betrifft alle Bereiche des Lebens. Er betrifft nicht nur ihn, die Mensch persönlich. Er trifft tatsächlich alle Bereiche des Lebens. Und da war ich erstaunt. Ich war neugierig, ob das, was ich da in diesem Buch, was ich dann studiert hatte, gelesen, ob das stimmt. Und ich bat meine Mitarbeiter auf der Arbeit, dass ich mit ihnen einen Test mache. Und ich habe mit mehreren einen Test gemacht. Und wisst ihr, was er gab? Das, was im Buch geschrieben war, stimmt. Der Geiz betrifft alle Bereiche des Lebens. Was mir dabei aufgefallen ist, die totale Kontrolle. Er überprüft die Rechnung 5-mal. Glaubt ihr das? Das ist ein Fakt. Ich habe es gesehen. Ich habe diesen Mann beobachtet längere Zeit. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat alle Blätter an den Kanten richtig schön beide Seiten abgeschnitten, damit sie besser in die Folie passen. Aber das hat er immer gemacht. Er hat die Kontrolle seiner Zeit, seiner Einsatzzeit immer penibel kontrolliert. Er hat niemanden geglaubt. Vertrauen, null. Und jetzt merken wir, warum der Apostel Paulus hier so hart geht und so klar ist. Ein Kämpfer für einen guten Glauben erkennt man daran, wovon er flieht. Das sollten wir uns merken. Ein Kämpfer des guten Glaubens erkennt man auch daran, wonach er strebt. Ja, der Kämpfer des guten Glaubens strebt wonach? Nach Gerechtigkeit, nach Frömmigkeit, nach Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Das ist etwas anderes, oder? Das ist genau das Gegenteil. Allen in diesen Sätzen, wonach er strebt, ist eine Beziehung, ein gemeinschaftförderndes. Ja? Ich will jetzt diesen Gedanken verlassen. Wir müssen wissen, auf welcher Seite wir stehen. Wir müssen klar erkennen, was wir nachstreben wollen und wovon wir wirklich fliehen müssen. Das ist ganz klar, das ist für einen Mann Gottes, der einen guten Kampf kämpfen soll, von großer Bedeutung. Mein nächster Punkt ist, ein Mensch Gottes, ein Mann Gottes weiß, wofür er kämpft. Und hier muss ich wirklich beginnen zu sagen, dass es wirklich wahr, wir befinden uns wirklich auf dem Feld, wo gekämpft wird. Das ist unsere Realität, das ist unser tägliches Leben. Da können wir gar nicht mal so richtig raus. Wir befinden uns wirklich als Kinder Gottes immer im Krieg. Nur unser Krieg ist nicht gegen Menschen. Das müssen wir immer jedes Mal unterstreichen. Wir kämpfen gegen keinen Menschen. Wir kämpfen wofür oder wogegen? Wir kämpfen gegen das Fleisch. Mit dem Fleisch sind negative Wünsche gedacht oder bedacht. Und wir kämpfen tatsächlich gegen den Teufel persönlich. Ja, gegen sein Reich und gegen die Welt, die tatsächlich die Sünde mehr liebt als die Wahrheit. Und das ist klar. Und das ist das, wogegen wir kämpfen. Leider ist es so, dass gerade unter uns Christen wir gerne uns verkriechen in diesen Gebieten, wo es sehr fromm und sehr schön zugeht, wo wir im Prinzip den Kampf nicht aussetzen müssen. Aber wahr ist die Realität ist eine andere. Jeder, der gottselig leben wird oder leben möchte, wird Verfolgung leiden. Das Beispiel ist Jesus. Ganz klar. Paulus sagte es einmal in Apostelgeschichte Kapitel 14. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Ja, unser Kampf, den wir hier führen, ist tatsächlich auf Leben und Tod. Der Urtext sagt, dass dieser Kampf wird dort mit dem, was wir als Kampfwort, als Kampf übersetzen, Agonomie, unter Agonomie bekannt. Dieses Wort ist bei denjenigen, die Deutsch gut kennen, in der Medizin sehr bekannt. Das ist der letzte Stunde, bevor der Mensch stirbt. Diese letzte Stunde, da geht es durch die Hölle. Wenn der Mensch krebskrank ist, dann erlebt er diese Stunden. Und darum geht es hier genau in unserem Text. Gott fordert Timotheus und alle seine Kinder auf, zu kämpfen für die Wahrheit. Für die Wahrheit einzustehen. Hier wird ja gesagt, kämpfe einen guten Kampf des Glaubens. Was interessant ist, Glaube wird sehr oft im Kontext definiert. Und interessanterweise hier nicht. Hier steht nur Glauben. Was heißt das für uns, die jetzt die Bibel auslegen? Ganz einfach, dass hier wohl die gesamte Breite der Offenbarung Gottes gemeint sein muss. Ja, wir müssen einstehen, wenn die Leute tatsächlich glauben, dass die Welt nicht in 6 Tagen erschaffen wurde. Ich weiß es nicht, wie Gott ist, aber ich weiß, dass Gott der ist, der einmal sagt und es geschieht. Er sprach und in 6 Tagen ist alles geschehen. Ich habe keinen Zeitmesser, um diese Zeiten überhaupt zu messen. Ich habe keine Vorstellung, was es heißt, Ewigkeit. Aber Ewigkeit ist für mich eine Bedeutung, eine außergewöhnliche Qualität. Nicht die Zeitmessung, sondern außergewöhnliche Qualität. Und hier geht es darum. Wir kämpfen tatsächlich für diese außergewöhnliche Qualifikation. Und dann steht das in unserem Text, ergreife das ewige Leben. Zunächst habe ich gedacht, naja, der Heilige Geist meint wohl, dass Timotheus wohl das ewige Leben nicht ergriffen hätte. Aber ich habe dann noch einmal gelesen und noch einmal gelesen und bin dazu gekommen, dass das, was ich jetzt dachte, gar nicht so stimmt. Denn Timotheus hat ja ein Zeugnis abgelegt. Das bedeutet, dieses Wort ergreife das ewige Leben muss etwas anders verstanden werden. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich muss es so verstehen, dass ergreifen das ewige Leben bedeutet, ein Bewusstsein des Ewigen jetzt. Wo ich mir bewusst ist, dass mein Name schon im Himmel geschrieben ist. Wo ich im Prinzip schon Himmelsmensch bin. Nur meine Füße laufen auf dieser Erde. Aber der Rest ist schon alles weg. Als ich zu diesem Gedanken kam, dann verstand ich, das stimmt. Das ist echt wahr. Wir sind doch Menschen, nicht die Bürger dieses Landes. Ja, wir gehören zu diesem Land. Ja, wir haben noch einen Personalausweis, der sagt, wo du zu Hause bist. Ja, aber prinzipiell dieses bewusste Festhalten, wir sind schon jetzt von diesem Augenblick Bürger des Himmels. Und das ist etwas anderes. Und dann verstehe ich, warum hier der Heilige Geist uns aufmuntern will, ihr sollt für die Wahrheit einstehen, ja, bis zum letzten Tropfen. Aber ist doch klar, wenn ich schon Bürger des anderen Reiches bin und Bürger des Himmels und mir das total bewusst ist, dann kann ich das sehr gut verstehen. Ja, der Mann Gottes, der Krieger Gottes, weiß um seine Berufung. Er weiß, wofür er kämpft. Das ist für ihn eine klare Realität schon jetzt. Ich habe den Himmel schon bei mir. Glaubt ihr nicht? Ich gucke so in eure Gesichter. Man müsste jetzt lächeln und sich freuen. Ja, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben mit dem Ziel, dass wie ein Postbote den Brief, wenn er abgestempelt ist, sich verpflichtet hat, den Brief zuzustellen. Das ist der Stempel. Gott hat den Heiligen Geist in unsere Herzen hineingestempelt. Und damit hat er sich verpflichtet, was zu machen? Dieses Ewige, was er hineingelegt, bis zu Ende durchbringen. Den anderen Punkt, den ich hier anschneiden muss, ist, der Mann Gottes oder der Kämpfer Gottes weiß, was er bewahren soll. Und hier sollten wir nochmal die Verse 13 und 14 ins Gedächtnis rufen. Ich gebiete dir, das ist ein Befehl, vor Gott, der allein lebendig, der allen Leben gibt, und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot, merkt ihr? Dass du das Gebot untadelig bewahrst. Bis wann? Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Und hier ist ganz klar, hier ist ein Befehl und der Befehl wird begründet, indem du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst. Hier ist auch wieder interessant, das Gebot ist wieder nicht näher definiert. Als ob es hineingerufen wurde, und hier muss man dann, wenn man korrekt auslegt, auch wiederum die gesamte Offenbarung Gottes sehen. Und hier dieses Gebot bezieht sich darauf, das, was Gott offenbart hat. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 18. Dort wird genau das gemeint. Ja? Das Gebot, was dir anvertraut ist. Was dir anvertraut ist, das sollst du bewahren. Wenn man den Text so liest, so verfällt man, so bin ich auch zunächst mal in so eine negative Stimmung verfallen. Das ist ja sehr interessant, was du hier sagst. Natürlich meinte ich jetzt meinen Vater Gott. Ich soll für die Wahrheit, für das Evangelium einstehen bis zum Tropfen meines Blutes. Bis zum letzten Tropfen. Aber, ja, wo nehme ich dann diese Kraft, es zu tun? Und interessanterweise gibt unser Text es vor. Es wird geschrieben, ich gebiete dir vor Gott, der allein Leben gibt, aber nicht nur Leben, der allein das Leben ist. Oh, ich muss feststellen, hier geht es nicht darum, dass ich meine menschliche Kraft einsetze, sondern das geht darum, dass ich Gott in meinem Leben habe. Und hier komme ich zurück auf diesen Gedanken, was uns der Glaube machen kann, in uns der Glaube machen kann. Der Glaube, den wir haben, ist nicht nur so etwas. Wisst ihr? Man kann vieles glauben. Und als ich noch so zur Schule gegangen bin, und das war ja so, dass man manchmal musste man ja Aufsätze schreiben und dann Prüfungen abgeben, ne? Und dann sitzt du so vor einer Prüfungskommission und dann sagst du, naja, weißt du, der Mann, der kennt mich, ich bin mit ihm fast per Du, ne? Dann wird er ja bestimmt gutmütig lesen, was ich jetzt geschrieben und geantwortet habe. Merkt ihr? Das ist der Glaube, die Hoffnung. Aber die ist futsch, wenn du nichts weißt. Aber dann hast du noch so den Gedanken, naja, aufgrund dessen, dass wir doch mit ihm so einen guten Kontakt haben und im Prinzip nichts Negatives austauschen, ne, da hat man doch auch noch den, na, vielleicht gibt er mir noch nur so eine 4, aber mit Plus. Oder vielleicht so ein bisschen, merkt ihr? Aber im Glauben, um den wir jetzt geht, geht es darum überhaupt nicht. Es geht um Glauben, was tatsächlich aus Nichtsseienden, aus das Seiende ruft. Daran glaubte zum Beispiel Abraham. Das steht zum Beispiel in Römerbrief Kapitel 4, Vers 17 geschrieben. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater aller Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Das ist etwas anderes, oder? Ich habe mich mal zu einer Predigt vorbereitet über die Auferstehung und ich dachte, im Alten Testament gibt es wohl keinen Gedanken, dass jemand an die ewige, an die Auferstehung aller Menschen dachte. Und ich habe mich getäuscht. Merkt ihr, dass dieser Text genau das sagt? Abraham glaubte, dass Gott seinen Sohn, obwohl er ihn jetzt gleich tötet, lebendig macht. Woran glaubte er denn? An der Auferstehung. Natürlich ist es nicht wörtlich ausgesprochen. Aber merkt ihr, das ist etwas ganz anderes. Das ist ein Glaube, der an der himmlische gefesselt ist. Der glaubt an einen Gott, was noch nichts ist, trotzdem ins Dasein ruft. Das ist das, was uns mutig macht, tatsächlich für das Evangelium und die Wahrheit einzustehen. Das ist echt wahr. Und da bin ich froh und wirklich Gott dankbar, dass er uns diesen Glauben geschenkt hat. Und aus diesem Glauben heraus motiviert er uns, die Wahrheit Wahrheit zu nennen. Ja, und niemanden erlauben, dass sie das Evangelium kaputt trempeln. Ja, das ist die Motivation. Und da merken wir, der Herr ist auf unserer Seite. Und wir können tatsächlich aufwärts schauen und den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Wenn wir das gemacht haben, so können wir tatsächlich mit Paulus ausrufen, ja, ich habe den guten Kampf gekämpft und jetzt ist die Krone des Lebens mir bereit. Amen. Ich möchte euch jetzt Zeit geben zum Beten. Wir haben jetzt eine Zeit zum Gebet.